SWR 2 Podcast.
Herzlich willkommen bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Sehr weihnachtlich heute, kurz die Folge vor Weihnachten. Und ich bin heute der einzige Host vom Fakt ab Team. Aber ich habe zwei wundervolle Gäste. Also es ist eigentlich ziemlich voll heute. Ich habe nämlich heute die beiden Hosts von Darwin gefällt das im Fakt ab Podcast. Und ich bin mega aufgeregt, weil wir einfach jetzt so viele sind. Hallo Anna und hallo Christian.
Da wird es voll im Podcast.
Ja.
Ganz schön kuschelig hier.
Ja, richtig warm, gemütlich, wie das so in der Weihnachtszeit ist. Ja. Darwin gefällt das. Ich habe noch gar nicht so viel von dem Podcast gehört, aber ich liebe alleine den Titel schon. Aber bei Darwin gefällt das, muss ich erstmal sagen, denke ich immer als erstes an den Darwin Award. Aber das hat das was mit dem Darwin Award zu tun? Nee, ne?
Nee, also es hat nichts mit dem Darwin Award zu tun, aber ich glaube sozusagen die Verknüpfung, die du gerade im Kopf gemacht hast, ist nicht so verkehrt. Also der Darwin Award zeichnet ja quasi trottelige Moves aus
in die Richtung. Also so Moves, wo man halt auch bei draufgegangen ist, ne? Also tödliche Moves sozusagen.
Okay, das ist natürlich trottelige Moves.
tödliche Moves, ja.
Der Typ, der beweisen wollte, dass das Sicherheitsglas im 14. Stock von einem Wolkenkratzer wirklich sicher ist und dagegen springt.
Ja, Grüße raus an den Gewinner 2012 oder wann das war. Das ist echt eine krasse Geschichte.
Genau, und wir erzählen im Podcast von Leuten, die sehr, sehr dumme Ideen hatten, die tatsächlich auch manchmal für die tragischerweise tödlich enden oder auch für andere Leute nicht unbedingt vorteilhaft enden. Aber genau, es geht eigentlich in jeder Folge um eine Person, die eine blöde Idee hatte, die aber vielleicht trotzdem irgendwie die Menschheitsgeschichte geprägt hat. Also unser Untertitel ist Epic Fails der Menschheitsgeschichte. Darum geht es in unserem Podcast, darum gefällt das.
Und dann geht es immer um eine Geschichte oder wie habt ihr den Podcast aufgebaut? Immer eine Geschichte dabei?
Genau, jede Folge gibt es eine Geschichte. Also die bisherigen Folgen waren, wir hatten die Geschichte der Fledermausbombe. Da hatte ein Typ im Jahr 1942 die Idee, doch kleine Bomben an Bulldog-Fledermäuse zu binden. Die gibt es millionenfach in Texas. Und er dachte sich, wir schnallen da kleine Bomben rum und dann packen wir die alle in ein Flugzeug. Und dann werfen wir diese Fledermäuse über Japan ab und dann setzen sie sich aus ihrem Trieb heraus unter die Dächer der Holzhäuser in Japan und dann brennt Tokio. Das ist so eine Idee, die hat zum Glück nicht funktioniert.
Also seltsam.
Wurde aber, was ja auch dann immer so ein krasser, also was dann so bei diesen Geschichten auch immer interessant ist, wurde aber zum Beispiel von der amerikanischen Regierung damals ohne Ende unterstützt mit sehr, sehr viel Geld und mit sehr, sehr viel Pseudo-Expertise im Nachhinein. Also eine Idee,
das
die total bescheuert
vorstellen.
Klingt, genau. Und dann sagt der Präsident damals der Vereinigten Staaten, cool, mach mal.
Ja, geil, hier ist das Geld. Fledermäuse? Fand ich schon immer cool. Wir haben ja auch Batman erfunden. Passt doch, Fledermäuse mit Bomben, machen wir. Ja. Unfassbar. Für sowas kriegen die Leute Geld. Und dann gibt es manche wissenschaftlichen Forschungen, die wirklich eigentlich finanziert werden sollten. Und da wird dann irgendwie gespart. Aber Fledermäuse mit Bomben, wobei ist auch irgendwie...
Du kannst dich entscheiden, entweder du arbeitest an der Bekämpfung von Krebs oder... Du baust Fledermäusen eine kleine Bombe auf den Bauch.
Genau. Ja. Entweder du arbeitest für die Bekämpfung von Krebs, die wirklich wichtig wäre und für die es aber zu wenig Geld gibt, oder du baust halt so. Ja, so funktioniert Wissenschaft. Und das ist gut für uns bei Fakt ab, weil wir wollen eigentlich auch genau solche wissenschaftlichen Sachen haben. Fledermäuse mit Bomben notiere ich mir mal direkt für irgendeine Folge demnächst, dass wir darüber auch nochmal sprechen. Finde ich sehr gut. Aber cool, dass wir auch direkt im Tierreich sind. Also wir haben ja auch immer die skurrilsten Facts, also es deckt sich eigentlich sehr gut, euer und unser Podcast. Wir haben mal die skurrilsten Facts aus der Forschung, irgendwelche Studien, von denen man nicht gedacht hat, dass sie irgendjemand durchführt. Also es passt perfekt. Und ich habe heute auch was zu Tieren mitgebracht. Hier, sag doch mal, welche Farbe haben Eisbären?
Weiß.
Ja, richtig. Und welche Farbe haben Braunbären?
Braun.
Richtig, Anna.
Ich fühle mich gerade wie meine anderthalbjährige Tochter. So, was ja, ist das?
Bär. Aber welche Farbe haben Schwarzbären?
Dunkelbraun.
Na, Mann. Du sollst schwarz sagen.
Ja, nee, da hätte ich jetzt echt gedacht, da ist schon noch so ein Braunschimmer drauf.
Ja, leicht. Also tatsächlich gibt es da ganz viele unterschiedliche Variationen, aber nicht alle Schwarzbären sind wirklich auch schwarz. Die meisten sind wirklich sehr, sehr dunkel, also dass man schon schwarz sagen könnte. Aber es werden immer mehr Schwarzbären entdeckt, die eher so eine bräunliche oder eher, wie die es in der Studie gesagt haben, so eine Cinnamon Farbe haben, also so Zimtfarben sind. Zimtbären könnte man sie dann eigentlich auch umbenennen, finde ich auch ganz nett.
Finde ich auch weihnachtlich.
Ja, finde ich auch weihnachtlich, ne? So ein Zimtbär könnte ich mir auch vorstellen, dass man sowas vermarkten kann. als Weihnachtsbaumkugel auf dem Weihnachtsbaum oben drauf. Kann man ja auch mal ein Zimtbär draufsetzen, ne? Finde ich auch gut. Und das haben die Leute sich angeguckt. Warum sind diese ganzen Schwarzbären denn nicht alle wirklich schwarz, wie es der Name sagt? Warum weigern die sich einfach, ihrem Namen nach schwarz zu sein? Oder kennt ihr das mit Melanin und diesem Pigment, mit Pigmentfarben? Also wieso wir überhaupt braune oder rote Haare haben, ne? Also Melanin wird ja dieses Pigment genannt, was für die Färbung von Haut und Haaren verantwortlich ist. Zum Beispiel rothaarige Menschen, die haben sehr, sehr viel Pheomelanin. Das ist für so rötlich und eher gelbliche Töne zuständig. Und dann gibt es noch Eumelanin, das ist eher so für schwarz-bräunliche Farben. Mhm. Und meistens ist es immer ein Mix bei den meisten Säugetieren. Und diese Zimtbären, die haben irgendwie ziemlich wenig von diesem Eumelanin, ähnlich wie Grizzlies. Deswegen werden die immer brauner. Und man fragt sich, wie kann das sein? Bringt das dem Bär irgendwas? Und da sind wir wieder bei Darwin eigentlich, wenn ich drüber nachdenke. Weil Darwin war doch eigentlich bekannt dafür, dass er hier Evolutionstheorie, ne? Dass er irgendwie diese natürliche Auslese sich angeschaut hat. Und tatsächlich scheint es für die Zimtbären, also sie heißen nicht wirklich Zimtbären, aber wir nennen
doch,
sie mal jetzt weiter so.
Die heißen jetzt so.
Für die Zimtbären scheint es praktischer zu sein, wenn sie ein bisschen zimtfarben sind, als wenn sie komplett dunkel schwarz sind. Wahrscheinlich, weil es sie besser schützt oder weil sie dann besser jagen können. Ne? Sie werden nicht so leicht gesehen, wenn sie eher so eine Braunnote haben. Oder auch so eine Schokoladennote stand da auch. Also ich weiß nicht, irgendwie finde ich es auch ganz nett, Tiere dann immer irgendwie mit so Essensbezeichnungen oder Zutatenbezeichnungen zu nennen. Zimtbeeren, Schokoladenbeeren klingt auch schon besser als Schwarzbeeren. Ah ja, aber es hat sich wohl irgendeine Genmutation vor 9000 Jahren durchgesetzt und deswegen ist der Schwarzbär nicht mehr ganz so schwarz. Das ist ein bisschen schade eigentlich, ne?
Kann ich an der Stelle mein Lieblings-Bären-Fun-Fact-Wissen droppen?
Dafür ist auf jeden Fall Platz, Christian.
Wow, allein, dass du sowas hast, beeindruckt mich gerade.
Wusstet ihr, dass der Bär ganz lange nicht Bär hieß, sondern das Tier hatte in indogermanischen Sprachen immer einen anderen Namen, aber dieser Name war so furchterregend, dass man den nicht gesagt hat und das war wie so, du weißt schon wer bei Harry Potter, dass man einfach so das Wort nicht gesagt hat und das Wort für der, du weißt schon wer, war Bär, so. Und deswegen hat sich in diesen ganzen Sprachen Bär durchgesetzt und leider ist das Wissen verloren gegangen, wie der Bär früher wirklich hieß und das Wort, von dem man so krasse Angst hatte, das ist nicht überliefert. Und stattdessen sagen wir immer nur Bär.
Also das, Bär ist das nicht so gefährliche Wort, ja?
Genau.
Bär ist der Euphemismus.
Ah, okay. Ja.
Das ist mein Lieblings-Funfact-Wissen, das habe ich von TikTok.
Du hast dich gerade komplett selbst entzaubert. Ich dachte schon mir so, geil, der liest bestimmt National Geographic oder so, hat das abonniert.
Krasse Studie irgendwo in irgendeinem Science-Magazin, nee, auf TikTok. Weißt du, was mein Lieblings-Funfact zum Schwarzbär ist, den ich jetzt gelernt habe durch die Recherche? Es war mir irgendwie nicht klar, diese Bärenfellmützen von den britischen Soldaten in Großbritannien, ne, die in diesen roten Klamotten, diese riesig langen, so wie Marge Simpson in schwarz, diese schwarzen Hüte haben, das ist immer Schwarzbärenfell, kanadisches Schwarzbärenfell. Das war schon immer so und auch heute noch werden diese Mützen aus Schwarzbärenfell hergestellt. Was ja irgendwie auch ein bisschen schwierig ist, wenn es jetzt auf einmal nur noch Zimtbären gibt, ne? Dann, ich weiß nicht, ob
und
das
die
dann
Zimtmützen
noch so
und dann sagen alle, haha, ihr seid ja voll die Loser.
Seht ihr aus wie Nussknacker oder sowas.
Ja. Was ist das denn? Ihr seid ja gar keine richtigen Soldaten.
Ja, das ist die Tarnung im Tierreich. Aus dem Schwarzbär wird der Zimtbär. Gab noch eine zweite Studie zum Thema Tarnung im Tierreich. Kennt ihr Glasfrösche?
Nee.
Also das klingt wie so ein Einrichtungsgegenstand oder so.
Ja, ne? Wie so diese Deko, die meine Mama auch immer kauft.
Kauft man in Toskana im Urlaub.
Ja, mit so italienischen Flaggen. Das ist so eine Glasfrösche, ist ja aus Glas. Genau, aber auch diese Woche wurde eine andere Entdeckung dazu veröffentlicht, dass Glasfrösche, die ja eigentlich die beste Tarnung haben, muss man sagen, die sind nämlich durchsichtig, deswegen heißen sie Glasfrösche. Oder sie sind annähernd durchsichtig. Man sieht die irgendwie kaum. Also sie sind nicht komplett durchsichtig, aber schon sehr, sehr durchsichtig. Zumindest sind zum Beispiel die Beine, diese Körperfortsätze sind durchsichtig, aber der Torso noch nicht so ganz. Aber man hat beobachtet, dass schlafende Glasfrösche bis zu 60% mehr durchsichtig werden, wenn sie schlafen. Und zwar einfach, weil die Frösche die roten Blutkörperchen in ihrem Blutkreislauf in der Leber sammeln. Also die auch sehr farblich auffallend sind. Und die werden dann in der Leber gesammelt, dass da einfach nur noch so ein etwas dunklerer Fleck dann zu sehen ist. Und dadurch werden die auf dem Blatt, auf dem sie sitzen, fast unsichtbar. Das ist mal eine kranke Tarnung.
Krass.
Abgefahren.
Ich hoffe, dass der Schwarzbär sich das nicht auch abguckt.
Ja. So ein Glasbär einfach.
Der Glasbär,
den man nicht sieht. Da hätten wir alle keine Lust drauf, genau. Hoffen wir, dass die Evolution ihm das nicht verrät. Ja, so viel zum Thema Darwin und Evolution bei Tieren. Aber genau, sind wir wieder bei Darwin. Was habt ihr denn für ein Darwin-Thema dabei?
Ja, wir haben ein ganz weihnachtliches Darwin-Thema dabei, weil natürlich. Ich weiß nicht, wie das ein...
Auch über Zimt-Darwins. Zimt, weiß ich nicht.
Es geht in eine richtige Richtung. Also ich weiß nicht, ob das in euren Familien auch so ist, aber an Weihnachten, da gibt es auch mal manchmal so ein schönes Fondue. Ja, also einfach immer. So, man hat dann irgendwie so kleine Süßchen nebenbei und dann hat man so einen Spieß und irgendwie hat er so Fleisch und tunkt das in so eine Soße.
Und dann kommt immer einer, der dem anderen das Fleischstückchen da wegnimmt und dann sagt, hast du mein Fleisch? Nein, du hast mein Stäbchen genommen. Und dann
kommt
den Zoff und alle verlassen den Raum.
Oder man hat viel zu wenig Platz in der blöden Fondue-Schüssel, weil alle mit ihrem Stäbchen da drin hängen und denkst so, wo kann ich jetzt mit meinem Fleischstück da rein?
Ja.
Aber ja, super für Familienstreit.
Familienstreit vorprogrammiert.
Ja, und wir würden dir heute gerne die Geschichte erzählen vom ekelhaftesten Fondue, was du jemals gehört hast. Nämlich das Magensaft-Fondue.
Herzlich willkommen bei Fakt ab. Jetzt fängt die Sendung an.
Nämlich, es geht um William Beaumont. William Beaumont war ein Arzt im 19. Jahrhundert. Der hat an der US-kanadischen Grenze gearbeitet. Also da hoch im Norden, wo diese ganzen Biber geschossen werden und auch die Schwarz- und Braunbären, von denen wir eben hatten.
Aber nicht die Zimtbären, die hat keiner gefunden.
Die haben sich so hinter so Bäumen getarnt und so.
Ja.
Aber dort hat er gearbeitet als Arzt und eines Tages kommt so eine Gruppe Männer in sein Zelt gestürmt und die haben einen Typen dabei, der heißt Alexis Samatar. Dieser Alexis Samatar ist schwer verletzt, nämlich ihm wurde mit einer Schrotflinte in den Bauch geschossen. Und William Beaumont schaut sich diesen Typen an und sagt so, ich kann schon das Nötigste tun, aber der überlebt die Nacht eh nicht. Fliegt den halt so ein bisschen zusammen. Am nächsten Morgen kommt er wieder zu ihm hin und hat überlebt. Und dieser Alexis Samatar hatte ein riesiges, 10 cm großes Loch im Bauch. Und
10 cm?
Aha. Das ging
10
sofort
cm?
Ja,
sicher?
In den Magen.
10?
Ja, 10 cm. Ja.
Wahrscheinlich suchen alle gerade irgendwie ein Geodreieck.
Man kann ja so
riesig.
Den Daumen und den Zeigefinger spreizen. Das ist dann meistens so circa 10 cm.
Und er hat die Nacht überlebt mit einem 10 cm Loch?
Nicht nur die Nacht, sondern die nächsten 50 Jahre, glaube ich.
Was? Okay, wie hat er das geschafft? Okay, ja, erzähl mal weiter.
Also, dieser Alexis Samatar hat ein riesiges Loch im Bauch. Und nicht nur im Bauch, sondern auch im Magen. Und praktisch alles, was er an dem Vortag gegessen hatte, quillt auch dann so raus. Es wird richtig eklig, jetzt mal kurz. Es tut mir leid. Alles Essen quillt dann so raus und dieser William Beaumont schaut sich das so an und denkt sich so, boah, krass. Lass da mal Experimente machen.
So wie Ärzte dann sind, ne? Die gucken sich sowas an und denken nicht bar eklig, sondern sagen, interessant, da will ich mal drin rumstochern. Da will ich mal reinpacken, ja.
Dieser Alexis Samatar ist Kanadier, kann, weil er verletzt ist, nicht mehr anpacken da, soll abgeschoben werden, wieder zurück nach Kanada und der William Beaumont sagt, nee, Moment, ich rette dich vor deinem schlimmen Schicksal der Abschiebung, warum fängst du nicht bei mir als Diener an? Du kannst mir Essen bringen und irgendwie mein Haus sauber machen und gleichzeitig darf ich auch an dir Experimente durchführen.
Darauf hat er sich eingelassen, war er so blöd und hat gesagt, ja klar.
Ja, der hat sich darauf eingelassen, der hat einen Vertrag unterschrieben, der ihm mehr oder weniger zum Leibeigenen gemacht hat. Das Problem war, Alexis Samatar konnte nicht lesen und deswegen hat er auch diesen Vertrag dann auch unterschrieben. Also es ist wirklich ein bisschen dramatisch und traurig auf der Seite.
Mhm.
Anyway, ich erzähle die Geschichte jetzt so schnell, wie es geht. Das Ding ist, die Menschheit wusste damals nicht, wie Verdauung funktioniert. Also alles, was wir heute wissen, da sind irgendwelche Enzyme, da ist Magensäure, das wird chemisch zersetzt. Wir wussten nicht, wie das funktioniert damals. Die Wissenschaft dachte bis zu dem Punkt im Mitte des 19. Jahrhunderts, das ist irgendwas Motorisches. Also dass da irgendwelche Hebelwirkungen einfach so das Essen da so durchschieben und am Ende kommen eben Fäkalien hinten wieder raus. So.
Mhm.
Der William Beaumont macht also Experimente, er hat auch Tagebuch geführt, das sehr, sehr genau beschreibt, was er da getan hat. Nämlich hat genau aufgeschrieben, welche Lebensmittel er in dieses Loch reinhält. Der hat so praktisch so einen kleinen Nylonfaden genommen, also einen Faden. Unten war sowas wie so ein Teebeutel dran. Und da in diesem Teebeutel-Ding waren Lebensmittel drin, also Fleisch oder Brot und Käse. Und dann hat er geschaut, aha, okay, wenn ich Brot reinhalte, ist das innerhalb von einer Stunde weg. Aber das Fleisch, das braucht irgendwie 2 Stunden. Interessant. Also der hat dann irgendwie so gemerkt, irgendwas passiert in diesem in diesem Fondue, diesem Alexis Samatar-Fondue,
so,
passiert da, wenn ich das da reinhalte. William Baumert war dann der Erste, der auf die Idee kam, okay, es scheint irgendeinen chemischen Prozess zu geben, der hier am Werk ist. Er hat dann auch diese Flüssigkeit zum ersten Mal beschrieben, die Magenflüssigkeit. Er hat sie auch probiert. Er hat auch
Wahnsinn.
Daran geleckt und so, an dem Loch.
Oh Gott.
Genau. Und dieser Alexis Samatar, der fand das natürlich furchtbar. Zwischendurch flieht er auch. Wird dann wieder gefunden von William Baumert. Der gibt ihm ein bisschen mehr Geld. Und dann ist er trotzdem wieder in der Leibeigenschaft von ihm. Also William Baumert findet praktisch zufällig heraus, wie die menschliche Verdauung funktioniert. Aber, und das ist so ein bisschen das Tragische und das ist auch der Grund, warum er nicht bei Fucked Up ist, sondern bei uns, bei Darwin gefällt das, im Gegensatz zu anderen Geistesgrößen des 19. Jahrhunderts spielt er heute keine Rolle mehr, weil er diese Entdeckung rein deskriptiv gehalten hat. Er hat es nur beschrieben, hat aber dann nicht genau rausgefunden, okay, welche Flüssigkeit ist es genau? Welche Enzyme sind hier wirklich am Werk? Also im Gegensatz zu jemandem wie Justus Liebig, Menschen, die wirklich einen großen Anteil an der Wissenschaftsgeschichte hatten, war er ja so ein Zaungast, der mal was Lustiges aufgeschrieben hat oder mal eine Entdeckung gemacht hat, aber sie nie wirklich bis zum Ende verfolgt hat. Er hat es auch dann nie so wirklich publiziert. Und er ist dann mit Alexis Samatar auch so rumgereist und hat so eine kleine Zirkusnummer draus gemacht. So, hey, schau mal, wenn ich jetzt folgendes Stück Kalbfleisch hier reinhänge und dann es wieder rausziehe, und dann nach zwei Stunden ist es zersetzt. Tada!
So, Zirkusshow, ja, die relativ lange dauert, wo man, glaube ich, sehr viel Zeit füllen muss. Der durch.
Spannungsbogen
ist gespannt bis ins Unermessliche. Genau.
Ja, aber das war halt so seine Story. Er hat dann, es nimmt dann mit ihm auch ein tragisches Ende, weil er praktiziert dann als Arzt weiter, versucht jemandem zu helfen, muss in einer medizinischen Notoperation ein Loch in den Kopf bohren. Das war damals so State of the Art, was man eben so gemacht hat. Wird dann aber verklagt, weil die Gegenseite sagt, hä, du wolltest wieder nur krasse Experimente an meinem Mandanten machen und hat dann auch verloren tatsächlich vor Gericht. Und Alexis Samatar wurde 86 Jahre alt.
Nein, und hatte 86 Jahre lang, also nicht 86, aber die ganze Zeit seit dem Unfall dieses Loch im Bauch, dieses 10 Zentimeter.
Das war immer mit so Mullbinden zu und so, also er hat das dann auch so, man konnte es dann so zubinden, es ist dann so ein bisschen so durchgesuppt, dann musste man den Verband nochmal wechseln und so, aber ich habe seit mehr als 50 Jahren mit diesem Loch im Bauch überlebt und seine Familie hat, als er gestorben ist, 3 Tage gewartet mit der Beerdigung, damit seine Leiche anfängt sich zu zersetzen, weil sie Angst hatten, dass wieder jemand kommt und krasse Experimente mit ihm machen will.
Scheiße.
Das ist die Story, die gibt es in ganzer Länge nochmal am Montag bei uns im Podcast, aber ja, eine sehr, sehr blöde Geschichte aus der Wissenschaft.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, was ich jetzt als erstes nicht verstehe, ist dieser Samatar, das muss doch einfach super unangenehm, also nicht nur unangenehm, es muss doch einfach sau wehtun, wenn jemand die ganze Zeit an dieser Wunde, es ist ja eine Wunde, ne, weil du sagst, es klafft auch irgendwie durch oder so, da irgendwie dran rumspielt, der muss doch übelste Wunde, Schmerzen gehabt haben, oder?
Ja,
ich habe keine Ahnung.
Dass das jetzt geil war, glaube ich nicht.
das fühlt sich gut an. Noch ein bisschen weiter links, ja, da an der Magenwand. Kratzt mich doch mal da links an der Magenwand, das könnte ich gebrauchen. Ja, nee.
Aber ich
menschlicher Fondue-Topf.
Es ist dann so auch so ein bisschen so verheilt zum Teil. Aber klar, geil war das jetzt irgendwie nicht für den. Es gibt ja heute noch fistulierte Kühe oder sowas. Also so.
Ja, stimmt. Fistulierung gibt es bei Kühen. Da haben die so ein Loch im Magen, ne?
Genau,
wo man dann reingucken kann.
Im Panzer.
Wie so ein. Wie bei so einem U-Boot sieht das dann aus, so ein Kuckloch.
Genau. Und das wird auch heute noch genauso, die Experimente, die an den Kühen dann durchgeführt werden, in Deutschland jetzt inzwischen nicht mehr so, laufen nach einem ganz ähnlichen Prinzip ab. Und dann versucht man eben heutzutage zu klären, okay, welche Futtermischung müsste eine Kuh bekommen, um weniger Methan auszustoßen? Also geht es dann eben um Bekämpfung von Klimawandel etc.
Ich glaube nicht, dass wir da so viel rausziehen können. Aber gut, anscheinend hat man auch nicht so viel aus Samatar gezogen, außer eben diese Nylon-Fädenstückchen. Ja, Nylon-Fäden hat man rausgezogen. Aber der Typ hat einfach nur alles aufgeschrieben und das war's. Hat einfach Protokoll geführt und das resümiert. Das wäre eine glatte 6 im Physikstudium natürlich dann, ne? Wenn du nur beschreibst und dann nicht einfach auch erklärst, was passiert ist. Aber okay, Verdauung.
Das Wunder der Verdauung. Die ganze Story könnt ihr dann am Montag nochmal in voller Länge bei uns im Podcast hören. Darwin gefällt das. Das heißt, den gibt es übrigens auch auf TikTok und Instagram, wo man Anna und mich in sehr, sehr cringigen Posen sehen kann. Und genau, den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Einfach Darwin gefällt das suchen und dann werdet ihr schon fündig.
Ja, Thema Verdauung, können wir auch direkt weiterkommen zum Thema Astronautenverdauung oder Astronautennahrung. Das ist ja ein großes Problem im Weltall, die Nahrung, die die AstronautInnen da zu sich nehmen. Gerade wenn man irgendwie so Langzeitmissionen planen möchte, ne, also so eine Reise zum Mars oder zum Mond, ist ja so die Frage, okay, was snacken die denn dann so in der Zeit? Dauert ja schon lange, ist jetzt auch kein Supermarkt so in der Nähe, den man irgendwie mitfliegen lassen kann oder so. Das heißt, sie müssen ja irgendwie alles essen oder alles, was sie essen möchten in der Zeit, irgendwie dabei haben oder wenigstens produzieren können. Das wäre natürlich besonders toll. Deswegen sind die Ansprüche eigentlich, dass Essen natürlich sehr leicht sein muss, dass es wenig Platz wegnehmen muss, also auch sehr nahrhaft sein muss im Vergleich zur Größe und dem Gewicht. Ja, und im besten Fall wäre es natürlich, wenn man da oben irgendwie Nahrungsmittel wachsen lassen könnte. Es kam aber auf jeden Fall jetzt eine Studie raus, führend von Dr. Grace Douglas. Das ist eine Forscherin, die in dem wunderbaren Bereich arbeitet. NASA's Advanced Food Technology. Es gibt wirklich alles bei der NASA.
Geil.
Finde ich auch super. Und die haben 16 Testpersonen in einen Raum für 45 Tage gesperrt. Und also in den Raum, das sind so diese Space-Missionen irgendwie simulieren sollen. Ne? Da werden die Leute irgendwie so abgekapselt, abgeschottet sind in diesem Raum. Ne? Guckt man, wie die so miteinander zurechtkommen und gibt denen bestimmte Aufgaben, dass man da irgendwie vielleicht ein bisschen absehen kann, wie so eine Langzeitmission ablaufen könnte, was da die Probleme sein könnten. Und da ging es um Essen. Und ein paar der Personen haben viel mehr Obst, viel mehr Gemüse und viel mehr Fisch und Lebensmittel bekommen, die besonders viel Omega-3-Fettsäuren erhalten. Das haben die einen Probanden bekommen und die anderen haben so diese Standard-Astronautennahrung gekriegt. Vor dem Einzug wurde quasi alles dagelassen und die konnten sich dann mit diesem Essen zurechtfinden. Die ganzen ProbandInnen haben dann immer ab und zu Urin und Blut und sowas abgegeben, mussten bestimmte Aufgaben erledigen. Und dann hat man am Ende Resümee gezogen, Ergebnis, der Cholesterinwert sank, weil sie mehr Obst und Gemüse und mehr Fisch gegessen haben. Cortisol-Level sank, also sie haben wohl weniger Stress gehabt, hatten bessere kognitive Fähigkeiten, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und sowas, Gedächtnis und ein stabileres Mikrobiom. Was auch immer das heißt, wahrscheinlich heißt das bessere Verdauung. Aber Wahnsinns-Schlussfolgerung finde ich, dass wenn man mehr Obst, Gemüse und gesündere Fette und so isst, dass man dann einfach leistungsfähiger ist. Ich weiß irgendwie auch nicht, warum
keiner diese gedacht,
Studie.
Eigentlich.
Hätte keiner gedacht. Ich dachte
das
auch.
Ist ja
also,
cool, dass da Leute irgendwie entlang geforscht haben, weil ja. Das wusste ich bis jetzt eigentlich nicht.
Anna und ich haben früher eine Sendung moderiert bei PULS im Bayerischen Rundfunk. Die hieß Netzfilter und wir hatten immer eine Studie jede Woche dabei, wo so krasse Internetforscher so Internetforschung gemacht haben. Und eigentlich die Quintessenz von all diesen Forschungen war immer, das Internet wird immer wichtiger. So, du konntest runterbrechen jede Woche, wisst ihr Leute, das Internet wird immer wichtiger.
Ja, weil so ist es halt echt auch noch häufig in der Forschung, ne? Dass irgendwelche, oder dass man einfach nicht überrascht ist über das Ergebnis von irgendeiner bestimmten Studie oder von irgendwelchen bestimmten Experimenten und Tests, die natürlich auch wahnsinnig viel Geld und Budget auffressen, Wahnsinn. Um beim Thema Essen zu bleiben. Aber das Ergebnis ist irgendwie, ich weiß auch nicht, was haben die denn erwartet? Oh, mehr Gemüse, Spinat, das ist auch so eine eklige grüne Farbe. Aber danach kann es den Leuten ja nicht besser gehen, oder?
Und nee, Fische, die wollen auch Tiefkühlpizza so und Pommes. Also
ja,
wenn
dann
das nicht glücklich macht, dann weiß ich auch nicht.
Das stimmt, aber das ist
die
auch
Studie
sehr wichtig.
Die Studie wurde gesponsert,
ne?
Von KFC und McDonald's. Um zu ob das nicht
genau.
Vielleicht geiler ist. So.
Und schon haben wir das Ergebnis, was wir haben wollen, richtig. Aber es ist schon auch sehr wichtig, dass die, wenn du jetzt gerade sagst, Pizza und Schokolade, ist auch wichtig, dass die sowas an Essen haben. Ne? Weil ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, wenn ihr, weiß ich nicht, nur gesundes Essen esst und nicht das, worauf ihr richtig Bock habt. Seid ihr dann leistungsfähiger?
Ich achte auf eine ausgewogene Mischung aus beidem. Also ich habe immer die Notfall-TKP im Tiefkühlfach, also die Tiefkühlpizza.
Brokkoli mit Kuvertüre, dachte ich, kommt jetzt oder sowas.
Und dann versuche ich aber trotzdem irgendwie, ne, also so mal so einen Apfel mir reinzuquetschen. Nach der Tiefkühlpizza dann.
Das,
und
das
mir geht es total gut. Kognitiv könnte ich nicht besser drauf sein. Ich bin also fit, ja, mein Biogen und
Mikrobiom, wie geht's dir?
Mikrobiom. Fantastisch.
Super, also gute Verdauung. Erzähl uns, ist deine, dass wir sind hier bei Fakt.
Ja, also wir haben doch, ich dachte, wir haben das Thema Fäkalien schon hinter uns.
Gemacht. Ja, stimmt, haben wir, richtig.
Keine Details dazu.
Aber es gibt auch Pizza im Weltall, tatsächlich. Aber auf Tortillas, muss man sagen.
Ja.
Also die haben einmal auch so eine Pizza-Night gemacht im Weltall und das Problem an Brot ist, dass es halt sehr krümelt. Ne? Und ich weiß nicht, euch geht es ja wahrscheinlich auch so, hier auf der Erde macht ja Abwaschen und Spülen schon keinen Bock. Ne? Aber stell dir vor, wenn du in Schwerelosigkeit irgendwie kochst, dann kann es auch sein, dass du irgendwie die Decke danach sauber machen musst und sowas. Die die über dir ist. Ja. Es ist irgendwie
überhaupt Krümel in der Schwerelosigkeit einzusammeln, muss nicht so angenehm sein.
Boah, das ich glaube, wenn ich im Weltall wäre, alle anderen würden komplett durchdrehen. Fuck. Weil ich halt so ein Typ bin, der auch so ein Brot isst, ohne Teller oder so. Ich gehe dann aus der Küche, habe einfach nur so ein Brot und esse das dann so. Und dann fallen die Krümel runter. Leute werden einfach komplett durch.
Ja, die fallen ja nicht runter.
Ja, genau, eben.
So, die haben die dann immer so im Auge. Oh nein, ja. Christian, isst du wieder ein Brot? Und dann jemand so, au, au.
Nach einer Woche überall so Brotkrümelwolke, die sich so durchslimen muss.
Aber Tortillas eignen sich deswegen viel besser. Vielleicht solltest du mal mit Tortillas anfangen, weil die krümeln nicht so viel. Vielleicht kannst du irgendwie dein Käsebrot ab jetzt mit einfach Tortillas belegen. Das machen die nämlich auch tatsächlich. Also Tortillas benutzen die dafür alles Mögliche. Für Hamburger, die essen so ein Frühstück Burritos. Die Pizza wird einfach Tortilla genommen als Teig sozusagen. Ist einfach viel praktischer. Vielleicht könnte man das deinen Mitmenschen einfach, ja, einfach empfehlen, dass sie dir kein normales Brot mehr geben, sondern Tortillas, Christian.
Challenge is accepted einfach. Ja, gehen wir hin.
Übrigens auch Fun Fact, das erste, was jemals im Weltall gegessen wurde, 1961, war Juri Gagarin, ja, der erste Mensch im Weltall. Und sein erstes Essen im Weltall war eine Tube Fleischpaste. Oh Gott, hat er schön aus der Tube
so raus. Ich hab mir was Cooleres vorgestellt.
Was denn? Pizza.
Maybe. Was wäre das Coolste, was man im Weltall essen kann?
Ich dachte an eine Banane oder so. Einfach so, kann man mitnehmen. So,
ja, eigentlich schon.
Banane ist das Snickers des kleinen Mannes einfach.
Und ich meine, die kann man ja auch so zermanschen. Und dann kannst du die ja auch wie so Fleischpaste oder Schokoladenpaste aus so einer Tube raus, aus der natürlichen Bananenschalentube rausholen. Ja, auf der ISS kann man ja, wie gesagt, einfach nur ein bestimmtes Menü zusammenstellen, was sich dann auch alle 8 Tage wiederholt und an bestimmten Festlichkeiten wie, Weihnachten, Thanksgiving, da gibt es dann irgendwie mal ein etwas größeres Menü. Oder was ich jetzt zum Beispiel auch nochmal von Matthias Maurer gesehen habe, der ja zuletzt im All war, unser deutscher ESA-Astronaut Matthias Maurer, der hatte mal zu Silvester gepostet, dass es letztens ein Saarland-Dinner gab. Das fand ich auch ganz nice.
Extra da hört Christian Altspitz die Öhrchen.
Ja,
ist das so? Ist das so?
Also ich komme ja aus dem Grenzgebiet zum Saarland. Und was gab es denn da? Gab es da sowas wie Dippelappes oder Schales? Oder?
Also es gab, das haben alle gegessen, ne? Alle auf der ISS. Also auch die Amerikaner haben dann das saarländische Essen kennengelernt. Alle, die Herzen aller Saarländer werden jetzt hochschlagen. Es gab Kartoffelsuppe.
Geil.
Als Vorspeise. Geil, damit bist du schon zufrieden, alles klar. Boah. Dann gab es Rehragout.
Auch geil.
Und dazu gab es saarländisches Geheirade. Also irgendwas mit Kartoffeln und Mehl, sehe ich gerade.
Jetzt sind noch Mehlknäpp dabei, ja, okay.
Ja. Mhm. Und rostige Ritter gab es dann noch. Das sind, glaube ich, diese Brötchen, die man mit Zucker und Zimt und Milch oder irgendwie so.
Geil. Kenn ich als arme Ritter, aber ist wahrscheinlich.
Arme geil. Ritter, ja. Rostige Ritter hat er bei Instagram geschrieben, Matthias Maurer. Ja, solche Dinner gibt es dann da.
Ich will einen Weltraum jetzt. Jetzt dann doch.
Hallo, ich möchte gerne ins Weltall, weil ich möchte gerne. Ich möchte saarländisches Essen und nicht hier in Deutschland, sondern ich möchte dafür ins Weltall.
Okay, ich kann auch einfach ins Saarland fahren. Das ist natürlich die einfachere Methode, aber okay.
Wäre einfacher. Es gab mal einen schwedischen Astronaut, dem war nicht erlaubt, zu Weihnachten Rentierfleisch mitzunehmen. Der wollte so Reindeer Jerky haben. Ne? Es gibt ja so, man kann das Fleisch ja irgendwie so ein bisschen. Ja, haltbar machen und wollte er aus Rentieren haben und es wurde ihm aber nicht erlaubt, weil der amerikanische Teil der Crew fand es irgendwie weird, dass so kurz vor Christmas dann irgendwie Rentierfleisch an Bord wäre. Das wollten die nicht, deswegen durfte der arme Schwede sein Rentierfleisch nicht essen. Hat stattdessen Elch bekommen, ist ja jetzt auch nicht schlecht, glaube ich. Ja, was esst ihr alle zu Weihnachten? Schreibt uns doch, wenn ihr jetzt richtig Bock auf Käsefondue habt nach der Geschichte von Christian und Anna. Schreibt uns doch, wie euch das zum Essen inspiriert hat. Schreibt uns entweder bei WhatsApp 0174-432-1508 oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an faktab@swr2.de. Wir freuen uns. Oder schreibt uns auf Instagram, Julia, Ineas und mir. Oder auch Anna und Christian, die leiten das dann weiter.
Genau.
Und wie zum Beispiel auch Christina und Bernhard, die haben, das möchte ich vielleicht gerade neu erzählen, die haben uns auf die Hundekot-Geschichte, die wir letzte Woche erzählt haben, noch geschrieben, dass der verschwundene Hundekot der anderen Hörerin, das ist ja das große Mystery-Rätsel hier bei uns bei Fucked Up, dass das vielleicht verschwunden sein könnte, weil Nacktschnecken wohl Hundekot fressen. Vielleicht kam eine Horde Nacktschnecken und hat einfach den Hundekot, den Gabi da 1-2 Tage vorher gesehen hat, weggegessen. Christina und Bernhard haben da einen guten Hinweis geliefert. Vielleicht war es das.
Quatsch.
Das ist auch eine der ekligsten Folgen.
Inspiration fürs Weihnachtsessen ist doch gut. Also
genau, wir reden über
geschlossen.
Wahnsinn, wir reden über Verdauungssachen und Weihnachtsessen. Ich finde es echt krass. Aber damit ist es einfach eine perfekte Faktabfolge. Danke, dass ihr da wart, Anna und Christian. Darwin gefällt das am Montag. Hören wir uns an und kommt doch mal wieder mit noch einer ekligen Geschichte.
Sehr, sehr
aus
gerne.
Der Menschheit-
Davon
Geschichte.
Haben wir genug.
Sehr gut. Okay, macht's gut.
Danke, hat Spaß gemacht.